glaube, dass Stuttgart jetzt nochmal hinten raus zwei geile Wochen hat. Ich glaube, die sichern sich die Champions League und fahren dann auf Platz 4 stehend mit der Gewissheit, wir spielen Königsklasse nach Berlin ins Pokalfinale. Das würde ich fast sagen, ist der Vorteil für Stuttgart. Die kennen jetzt halt seit Wochen quasi diesen Druck, eigentlich in der Bundesliga performen zu müssen, gewinnen zu müssen. Das Hoffenheim-Spiel war gefühlt ein Endspiel, jetzt Frankfurt wird ein Endspiel und danach hast du wieder ein Endspiel. Und die Bayern haben halt genau das quasi verloren, weil die Meisterschaft ist seit Februar oder März entschieden und du hast da nicht mehr diese ganz wichtigen Spiele. Du hast den Rhythmus verloren. Also die besten Karten hat eigentlich Heidenheim. Das Problem ist so ein bisschen, gewinnt Heidenheim gegen Mainz, wird das für sich alleine stehend nicht reichen, weil davon gehe ich aus, dass Heidenheim Mainz schlägt. Dann musst du halt gucken, wie St. Pauli Wolfsburg spielen, ne? Unentschieden kann ich mir schwer vorstellen, weil beide werden offenes Visier hinten raus spielen. Und dann ist es halt die Frage, wie geht es nachher beim Torverhältnis aus? Also wenn du nachher mit 27 Punkten oder vielleicht mit 29 in die Relegation kommst, hast du eigentlich weniger Anrecht auf die Fußball-Bundesliga als eine Mannschaft, die vielleicht mit 62 ne, Dritter wird in der zweiten Liga. Durch die Niederlage letzte Woche bedeutet das halt, du musst Düsseldorf schlagen, aber du musst sie auch 3-0 schlagen, so um an denen vorbeizukommen. Und jetzt komme ich und sage, ja, klingt irgendwie erstmal doof, aber genau worüber wir eben geredet haben, Düsseldorf, letztes Mal, als sie quasi nicht 3-0 verlieren durften, gegen Bochum, Klammer auf, Klammer zu, haben Trauma, sie 3-0 verloren. Trauma, genau. Haben sie 3-0 verloren und haben es eben nicht geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen. So, und jetzt ist die Ausgangslage für Düsseldorf so, sie dürfen in Fürth nicht 3-0 verlieren, weil sonst wäre Fürth an Düsseldorf vorbei.
Ja, hi zusammen, Leute. Heute steht aus gegebenem Anlass nach langer Zeit mal wieder eine Fußballfolge an mit einem Rundumschlag zur Nationalmannschaft kurz vor der Nominierung, dem Endspurt in der Liga samt Abstiegskrimi, den Finals in der Champions League, Euroleague und dem DFB-Pokalfinale. Und dazu habe ich mir mal einen bekannten Insider eingeladen, der ganz nah dran ist an den Trainerbänken der Republik. Er hat selbst früher mal, soweit ich weiß, mit Paderborn in der Regionalliga Nord gekickt, weiß also genau, wovon er spricht. Ihr kennt ihn aber vor allem mit Sky Mikro in der Hand. Er gehört dort seit langem zu den bekanntesten Gesichtern in der Sportberichterstattung. Herzlich willkommen, Yannick Erkenbrecher. Sehr cool, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank. Danke für dein Entree. Das macht doch schon mal Lust. Ja, vielen, vielen Dank. Freue mich.
Ja, bevor wir mit dem Schwerpunkt WM und der Nationalmannschaft starten, da möchte ich nämlich heute mit dir mal ein bisschen ausführlicher drüber quatschen. Vielleicht mal ganz kurz zur Aktualität in der Bundesliga. Wie gehst du so ins letzte Bundesliga-Wochenende? Wo treibst du dich am kommenden Wochenende mit dem Sky-Mikro rum? Was beschäftigt da am meisten? Abstieg Erste Liga, Abstieg Zweite Liga, Champions-League-Plätze, Aufstieg Zweite Liga. Trotz langweiliger Meisterschaftsentscheidungen gibt es ja viele Brennpunkte am letzten Spieltag.
Ja, du hast es perfekt zusammengefasst. All das interessiert, weil es natürlich so unglaublich ist, dass eigentlich bis auf die Meisterschaft der Bayern und dass Dortmund und RB Leipzig Champions League spielen werden, irgendwie alles offen ist. Also klar, der vierte Platz ist super interessant. Natürlich auch mit Blick auf das Finale Europapokal, Europa League mit dem SC Freiburg, auch eine Wahnsinnsstory. Dann die Frage, wer qualifiziert sich quasi über die Liga dann für die Wettbewerbe. Gibt es einen Teilnehmer in der Conference League, wird Freiburg Siebter und gewinnt die Europa League, dann gibt es keinen Conference League Teilnehmer. Das ist so eine kleine Side-Story. Ja, und der Abstiegskampf ist natürlich irre. Also was Heidenheim geleistet hat in den letzten Wochen, hätte, glaube ich, niemand für möglich gehalten. Also Frank Schmidt, Chapeau. Gefühlt war eigentlich seit Februar klar, Heidenheim wird zweitklassig sein und irgendwie gefühlt wird es auf Millerntor, 34. Spieltag, St. Pauli, Wolfsburg hinauslaufen. Ja. Und jetzt haben wir plötzlich einen Dreikampf. Also Heidenheim mischt auch noch voll mit, alle haben 26 Punkte. Das gab es übrigens noch nie in 63 Jahren Bundesliga-Geschichte. Also genau. Das ist schon historisch. Und es wird ein absolutes Drama-Finale. Ja, das interessiert natürlich uns alle, alle Sky-Zuschauer, mich, alle Fans total. Es elektrisiert wirklich alle im Moment und ja, auch die zweite Liga. Also am letzten Spieltag 18 Teams spielen in dieser zweiten Fußball-Bundesliga, das ist kein Geheimnis. Und für 9 Teams geht's noch um was.
Ne? Ganz sechs böse ausgehen, erwischen. Ne?
Ja, genau, ja. 6, also die halbe Liga fiebert quasi noch. 3 nach oben, 6 nach unten. Das heißt, wir haben echt noch 9 Mannschaften involviert. Wir haben exakt ein Spiel am letzten Spieltag, wo es um nichts mehr geht, mit der Bochum KSC ist es. Und ansonsten auf allen anderen 8 Plätzen ist echt was los. Und ja, es ist ein echtes Herzschlagfinale. Also wenn man die Bayern mal ausklammert und die Meisterschaft, dann haben wir eigentlich echt Hochspannung in der Saison 25, 26 bis zum letzten Spieltag.
Wo hast du frei oder bist du mit dem Mikro irgendwo?
Nee, ich, frei wäre geil. Nee, ich moderiere am Sonntag die Hauptsendung aus München in der zweiten Liga dann mit das Herzschlagfinale. Wir sind mit Thorsten Matuschka und mir im Studio aufgestellt, machen 90 Minuten Vorberichte und dann nachher 2 Stunden alle Spiele, alle Tore und haben unsere Experten Simon Terodde, Fabi Klos und so weiter auf die Stadien verteilt, Reporter in jedem Stadion. Genau, und ich werde in München sein und den Anker quasi geben für die Hauptsendung. Und genau, und Samstag treffe ich mich tatsächlich mit meiner Redaktion und guck dann den Samstag zusammen, weil das ist bei uns eigentlich immer so, dass der den 34. Spieltag moderiert, eigentlich es fast nicht mehr schafft, am Samstag nochmal on Tour zu gehen. A, wegen der Reisen und B, auch wegen der Vorbereitung. Großes Studio am Sonntag, da steckt dann irgendwie schon auch viel Vorbereitung drin. Und da sind einfach alle dankbar, inklusive Redakteure und Regisseure, wenn der Moderator am Samstagabend schon irgendwie greifbar ist und nicht noch vielleicht selbst am Millerntor ist und nicht in München weilt. Genau deswegen ist die Konstellation so, ich bin ab Samstag dann quasi in München, gucke die Bundesliga-Entscheidung bei uns auf Sky und bin da mit der Redaktion zusammen und plane den Sonntag, wo es dann in der zweiten Liga alle Entscheidungen bei uns geben wird.
Ja, sehr geil. Ja, das werden auf jeden Fall intensive, für alle, die nicht im Stadion sind, werden das alles intensive Bildschirmtage, das ganze Wochenende.
Ja, ja.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, zum ersten Mal, dass die drei unten mit 26 Punkten punktgleich sind. Übrigens, ich glaube auch das zweite Mal, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, dass dass 33 Punkte für den Nichtabstieg reichen. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwie 17, 18, meine ich Augsburg oder so, die es geschafft haben. Sagt auch vielleicht ein bisschen was über die Liga aus. Aber wenn wir uns jetzt mal die drei unten anschauen, Wolfsburg, Heidenheim, Pauli mit 26 Punkten, deine Prognose, sofern du überhaupt eine Prognose abgeben darfst, wenn du die Sendung moderierst, aber wer hält sich da aus deiner Sicht in der ersten Liga? Was glaubst du? Wer ist da fällig für die Relegation? Ich halte mich mal mit meiner Prognose zurück.
Ja, es ist tatsächlich so, ne? Also das ist schon, finde ich, also Gladbach, auch Hamburg und Bremen werden natürlich schon echt belohnt für eine mittelmäßige bis eher schwache Saison, dass sie eigentlich ganz, ganz früh Planungssicherheit haben, weil die drei da unten tatsächlich ja nochmal eine Liga schlechter sind. Das muss man einfach so klipp und klar sagen. Heidenheim hat jetzt das Maximale rausgeholt in den letzten Wochen. Stell dir mal vor, die hätten in München gewonnen. Dieses 3-3, ne? Also 90 plus 10.
Unfassbar. Ja.
Dann wären sie jetzt zwei Punkte vor den anderen. Ja, Köln habe ich jetzt unerwähnt gelassen. Die gehören ja auch zum Club von den Clubs, die es so mittelmäßig nur gemacht haben und relativ früh wussten, sie bleiben in der Liga. Also unten ist kann man gar nicht tippen. Also St. Pauli hat natürlich so einen Negativlauf die letzten Wochen gehabt, die letzten Monate quasi schon. Wolfsburg hat unter Dieter Hecking, darf man auch nicht vergessen, nur ein einziges Spiel gewonnen, nur 1 aus 8, nur Union Berlin geschlagen.
Aber jetzt gegen die Bayern auch, natürlich nochmal ganz gut ausgesehen. Ne?
Ja, aber ganz gut aussehen ist natürlich auch in so einem Spiel, wo du eigentlich weißt,
nicht, ja.
Da war natürlich die Ansetzung auch so, dass St. Pauli schon vorher gegen Leipzig verloren hat, sodass du wusstest, wir dürfen jetzt nur nicht hoch gegen die Bayern verlieren, um unser Torverhältnis nicht zu zerstören. Also die besten Karten hat eigentlich Heidenheim. Das Problem ist so ein bisschen, gewinnt Heidenheim gegen Mainz, wird das für sich alleine stehend nicht reichen, weil davon gehe ich aus, dass Heidenheim Mainz schlägt. Dann musst du halt gucken, wie St. Pauli Wolfsburg spielen, ne?
Ja.
Unentschieden kann ich mir schwer vorstellen, weil beide werden offenes Visier hinten raus spielen. Und dann ist es halt die Frage, wie geht es nachher beim Torverhältnis aus? Also es wird wirklich eine dramatische Schlussphase der Saison werden. Also mein Gefühl ist irgendwie, dass es Heidenheim packt. Frag mich aber nicht warum, weil es weiterhin ja trotzdem unwahrscheinlich ist, weil es eben das direkte Duell St. Pauli gegen Wolfsburg gibt.
Also es wäre wahrscheinlich sogar jetzt, ich meine, am Ende, jetzt kommen wieder 3 Euro ins Fahrschein, am Ende der Saison lügt die Tabelle natürlich nicht, aber aufgrund gerade der letzten Spieltage wäre es wahrscheinlich sogar auch verdient, wenn Heidenheim es packen würde. Weil wer sich so abgeschlagen, so gegen den Abstieg stemmt, wie das jetzt Heidenheim in den letzten Spieltagen gemacht hat, ich weiß gar nicht, müssen wir mal checken, Faktencheck, die werden jetzt, was jetzt die letzten Spieltage angeht, wird es ja nicht viele Teams geben, die mehr Punkte als die geholt haben, also unfassbar. Ja. Ich glaube allerdings, dass alles so bleibt, wie es jetzt steht. Es wird sicherlich mega spannend, aber ich glaube halt, dass Heidenheim gegen Mainz nicht höher gewinnt als die Wölfe gegen Pauli. Und damit bleiben und die Wölfe.
Wölfe sind ja eh 3 Tore besser im Moment von der Tordifferenz.
Genau. Her,
ne? Deswegen, das wäre ja so ein bisschen, also das ist ja eigentlich der Case, das ist ja auch das Verrückte. Also Heidenheim muss eigentlich gewinnen, maximal hoch, und muss gleichzeitig hoffen, dass Wolfsburg eigentlich gewinnt, weil Wolfsburg einzuholen schwerer ist, als toremäßig vor St. Pauli zu bleiben. Und wie gesagt, ich glaube, dass es am Millantor einen Sieger geben wird, weil unentschieden, ich glaube, wenn es nach 80 Minuten 1-1 steht und es wird St. Pauli nicht reichen, werden die volle Pulle offensiv spielen und kriegt Wolfsburg Konterräume. Andersrum, wenn St. Pauli führt und Wolfsburg weiß in der Sekunde, wir steigen jetzt natürlich ab, werden die offenes Visier spielen. Also in meiner Fantasie gibt es in dem Spiel kein Unentschieden. Es wird einen Sieger geben.
Glaube
so.
Ich auch. Ja.
Und dann wird es natürlich für Heidenheim schwer, weil dann, wenn der Sieger St. Pauli heißt, ist es besser für Heidenheim. Heißt der Sieger Wolfsburg, würde das bedeuten, dass Heidenheim wiederum sehr hoch gegen Mainz gewinnen muss. Also es ist eine geile Konstellation.
Also der Fußballromantiker in mir sagt, ich hätte nichts dagegen, wenn es Heidenheim schafft. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn Pauli das zu Hause nochmal zum Tollhaus werden lässt. Also wenn da ein Tor fällt, wer weiß, was da passiert. Ne? Also für Pauli. Allein die letzten Wochen, da hat mir wirklich viel Substanz bei St. Pauli gefehlt. Und deshalb glaube ich einfach nicht, dass trotz Heimspiel, normalerweise würde ich sagen, da ist alles möglich. Aber ich glaube, dass deshalb Wolfsburg tatsächlich sogar in Hamburg bei Pauli gewinnen wird. Und dass deshalb im Prinzip die Tabelle so stehen bleibt, wie sie jetzt steht. Ja. Schauen wir mal.
Kann ich auch total teilen, deine Eindrücke. Weil St. Pauli eben offensiv es so unglaublich schwer hat. Und mein Gefühl war eigentlich die letzten Wochen auch immer, wenn St. Pauli als 16. an diesen Spieltag geht, ein Unentschieden zu Hause quasi in eigener Hand nicht verlieren zu dürfen, mit dem Stadion, mit der Atmosphäre, mit der Wucht, wäre eine Trumpfkarte gewesen. Aber jetzt die Konstellation, zu Hause gewinnen zu müssen, um überhaupt an Wolfsburg vorbeizukommen und noch zu gucken, was macht Heidenheim, ist für St. Pauli schon eine extrem blöde Ausgangslage.
Ja. Und ja, Abstieg ist ja und Relegation eigentlich ein nettes Thema, auch für die Liga 2. Werfen wir mal einen Blick auf die zweite Liga. Wer steigt neben Schalke auf? Wer geht aus der Liga 2 in die Relegation gegen den Erstligisten?
Jetzt könnte man ja sagen, es kommt wie letztes Jahr, Heidenheim gegen Elversberg. War letztes Jahr die Relegation. Halte ich auch.
Glaube ich nicht
Jahr
dran.
Ja, ich weiß, weil du ja Wolfsburg, weil du glaubst, machst ja. Wolfsburg-Hannover, glaube ich.
Korrekt.
Das wäre auch aktuell das realistischste Szenario, glaube ich. Für mich als Niedersachse quasi, als groß geworden in der Nähe von Braunschweig in Gifhorn, hätte das natürlich schon auch ein bisschen Charme, Wolfsburg gegen Hannover. Kann ich mir auch echt gut vorstellen. Die letzten Wochen waren ja quasi fast dramatisch aus Paderborner Sicht. Die haben oben gar nichts mehr hinbekommen. Auch das irgendwie komisch, ne? Seitdem Ralf Kettelmann gesagt hat, nach dem Schalke-Spiel, wo ich da war, 2-0 Führung, da waren sie zur Halbzeitpause übrigens Tabellenführer gegen Schalke. Nach dem Spiel gesagt, wir folgen Schalke in die Bundesliga. Seitdem leider geht gar nichts mehr beim SC Paderborn 07, weil du hast es ja im Entree gesagt, für den Verein, für den ich mal ein Jahr spielen durfte, übrigens in einer ziemlich coolen Mannschaft mit Patrick Obermoyela, Markus Krösche, Roger Schmidt, also es war wirklich eine geile Truppe, Saison 2002, 2003. Deswegen, also Paderborn hat es die letzten Wochen leider gar nicht mehr hinbekommen. Elversberg haben witzigerweise jetzt in Düsseldorf beim Matchball, weil sie ja das beste Torverhältnis haben, wäre es eigentlich quasi ein Matchball gewesen.
Ja, die werden sich das aber trotzdem nicht nehmen lassen gegen Münster zu Hause.
Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, der jetzt auch schon abgestiegen ist.
Das werden die klar machen, ja.
Ja, und Hannover hat die letzten Wochen leider, ich war gegen Münster da bei diesem irren 3-3, ne, wo sie in der Nachspielzeit das 3-2 quasi machen und auch das 3-3 kriegen, quasi im Gegenzug. Hannover hat auch viel liegen lassen. Also ja, ich bin da ehrlicherweise fast bei dir, auch wenn ich irgendwie Heidenheim gegen Elversberg lustig finden würde, weil es das letztes Jahr gab. Ich glaube auch, dass es Hannover in die Relegation packt oder muss. Ich weiß gar nicht, ob das ein Erfolg für Hannover wäre, weil wir die letzten Wochen, wenn du so guckst, was sie so an Möglichkeiten hatten und haben liegen lassen, glaube ich, wäre Hannover fast am Ende enttäuscht, wenn sie nicht hinter Schalke Zweiter werden.
Ja, aber du musst natürlich in der Konstellation auch schon gucken, was du jetzt noch kriegen kannst, ne? Also da nach vorne blicken. Und ich traue halt Hannover zu Hause gegen Nürnberg mehr zu als Paderborn auswärts. Und deshalb glaube ich dann an das Niedersachsen-Derby, Hannover gegen Wolfsburg in der Relegation. Sofern es dazu kommt, für dich der Bundesligist wieder Favorit? Ich meine, die Statistik sagt ja irgendwie zu 81% gewinnt die Relegation immer der Erstligist. Wie siehst du das in diesem Jahr?
Ja, also da kommt natürlich auch auf die Konstellation an. Ne? Ich habe die Relegation, glaube ich, in den letzten 4 oder 5 Jahren, ich glaube, fast jedes Jahr für Sky moderiert, teilweise auch beide Spiele. Also letztes Jahr Heidenheim-Eversberg habe ich beide quasi erlebt. Davor das Jahr war natürlich verrückt mit Düsseldorf gegen Bochum. Da habe ich auch beide
Wahnsinn.
Spiele gemacht. Da hätte keiner gedacht, dass Düsseldorf nach dem 3-0 in Bochum am Ende trotzdem nicht aufsteigt und zu Hause nochmal 0-3 verliert und dann das Elfmeterschießen eben auch verliert. Also das war absolut irre. Die Statistik ist eben so, weil das Gap einfach schon enorm ist. Ne? Und wenn es jetzt am Ende Wolfsburg gegen Paderborn wäre oder auch Wolfsburg gegen Elversberg, müssen wir nicht reden. Dann steht da irgendwie das 10-fache, das 20-fache an Budget und dann ist natürlich Wolfsburg klarer Favorit. Wäre übrigens gegen Hannover auch so, auch wenn es
Genau.
nicht ganz so eklatant ist, aber das sind natürlich Welten. Wenn jetzt Heidenheim in die Relegation kommt, Heidenheim sehe ich eigentlich fast gegen Hannover, gegen Elversberg, auch gegen Paderborn nahezu auf Augenhöhe. Und St. Pauli ist so vielleicht in between. St. Pauli hat jetzt auch nicht die ganz großen Möglichkeiten, hat aber, glaube ich, auch schon einen Kader, wenn du jetzt irgendwie auch die Nationalspieler so Erik Smith oder Jackson Irvine rausnimmst, ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Wucht und eine andere Klasse als jetzt ein Zweitligist. Deswegen kommt es extrem auf die Konstellation an, aber ich glaube auch, dass der Bundesligist am Ende die besseren Karten hat, sich durchzusetzen. Das zeigt die Vergangenheit und das wird auch diese Saison so sein.
Ja, brutal spannend und brutal spannend, wenn wir nach unten blicken. Eigentlich noch spannend, also noch spannender geht kaum, aber wenn wir uns mal ans Ende der Tabelle begeben in Liga 2. Du hast gerade schon gesagt, ne, gefühlt hat gestern Düsseldorf Relegation gespielt um den Aufstieg und jetzt müssen sie echt schauen, dass sie nicht noch den Gang in die dritte Liga antreten oder zumindest da in die Relegation rutschen. Ja. Wer steigt aus Liga 2 ab? Wie fällt da deine Prognose aus? Theoretisch kann es bis Magdeburg hoch ja noch 6
Ja,
treffen.
genau. Also Düsseldorf muss man erstmal sagen, war eine Saison, in der man all in, das war das Zitat von Klaus Allofs, gehen wollte. Also all in bedeutete, wir wollen aufsteigen, wir wollen in die Bundesliga. Jetzt kommt dieser, finde ich, lustige Fakt. Also Düsseldorf darf halt nicht 3-0 verlieren. Es gibt ja das direkte Duell in Fürth. Das ist ja auch schon mal per se einfach irre, dass es am letzten Spieltag eben nicht nur St. Pauli gegen Wolfsburg in der Bundesliga gibt, sondern auch noch Fürth gegen Düsseldorf. Jetzt hat sich Fürth ja wirklich echt ein Eigentor geschossen, weil es hätte am Ende, die haben gegen 10 Herthaner verloren, in Überzahl. Es hätte ein Punkt gereicht, weil ein Punkt hätte bedeutet 35 Punkte, Düsseldorf 37. Mit einem Sieg sind wir auf jeden Fall vor Düsseldorf. Durch die Niederlage letzte Woche bedeutet das halt, du musst Düsseldorf schlagen, aber du musst sie auch 3-0 schlagen, so um an denen vorbeizukommen. Und jetzt komme ich und sage, ja, klingt irgendwie erstmal doof, aber genau worüber wir eben geredet haben. Düsseldorf, letztes Mal, als sie quasi nicht 3-0 verlieren durften, gegen Bochum, Klammer auf, Klammer zu, haben sie
Trauma meinst
3-0
du?
verloren, Trauma, genau, haben sie
Ja.
3-0 verloren und haben es eben nicht geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen. So, und jetzt ist die Ausgangslage für Düsseldorf so, sie dürfen in Fürth nicht 3-0 verlieren, weil sonst wäre Fürth an Düsseldorf vorbei. Münster ist schon
Genau.
mal weg, das heißt, die Preußen können wir ausklammern. Und dann geht es um den zweiten direkten Abstiegsplatz. Bielefeld hat die Riesentrumpfkarte, dass sie halt dieses super Torverhältnis haben von, ich glaube, nur -3. Bedeutet eben, dass Bielefeld ja eigentlich fast wie ein Punkt besser ist mit 36. Also wenn die ein Remis holen, haben die, glaube ich, gute Chancen. Braunschweig spielt auf Schalke. Schalke habe ich gerade gesehen in Nürnberg. Die waren schon noch mit sehr viel Ibiza in Nürnberg, war so
Die hatten
mein
noch ein
Gefühl.
paar
Da,
Atü
ja, also
auf
das
der
war wirklich
Leitung.
ein sehr bescheidener Auftritt. Die werden aber jetzt zu Hause, also es soll ja die Schale auch geben, so 99%. Es gibt da noch irgendwie ein Restprozent. Wenn jetzt Braunschweig wirklich absteigt, dann gibt es vielleicht die Schale für Schalke nicht aus Respekt gegenüber des Gegners. Aber normalerweise hat Schalke vor, eine Party zu feiern mit den eigenen Fans, mit Schale, mit Meisterehrung und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich eigentlich, die werden nicht nochmal so ein Spiel wie gegen Nürnberg abliefern. Magdeburg müsste mit 39 eigentlich durch sein, Dresden
Ja,
mit
glaube ich auch.
38 eigentlich auch nahezu. Also ich glaube, es trifft am Ende Fürth, weil das war ja die Einstiegsfrage. Ich glaube, es trifft Fürth und ich
Und
glaube, die Arminia muss in die
Braunschweig.
Relegation oder
Ja.
Braunschweig, ja.
Also ich glaube, Düsseldorf ist raus. Das wird mir jetzt mein Freundeskreis nicht glauben und sagen, das ist doch unglaublich, was der hier erzählt. Aber glaube ich wirklich, die Düsseldorfer bleiben drin. Erstmal hat mich überrascht, dass die gegen Elversberg so klar gewonnen haben. Das hätte ich niemals erwartet. Also bei
Mich
den
auch,
Leistungen, die
ja.
die Düsseldorfer gebracht haben in dieser Saison und auch zuletzt, dass sie dann gegen Elversberg, die sozusagen die Punkte ganz gut gebraucht hätten für den Aufstieg.
Die Woche davor 5-1 gegen Paderborn gewonnen haben, wo alle gesagt haben, wow, also Elversberg zeigt ja gar keine Nerven, die sind ja total on point.
Genau, dass die das Ding verlieren in Düsseldorf ist überraschend, oder andersrum, dass die Düsseldorfer das gewinnen, Chapeau, Hut ab. Die Düsseldorfer und die Fürther, die haben ja gleich viel Minustore, ne? Ich glaube 17. Und ich glaube einfach, dass Braunschweig gegen Schalke höher verliert als Düsseldorf gegen Fürth. Und da die Tore gleich sind, glaube ich, ist Düsseldorf raus. Und ich gehe davon aus, dass tatsächlich Fürth und Braunschweig die Relegation und den zweiten Abstiegsplatz sozusagen unter sich ausmachen. Und Bielefeld, auch trotz Niederlage gegen Lautern, traue ich zu Hause auf der Alm auch was gegen Berlin zu. Also sicherlich nach den Höhepunkten der letzten Jahre, Stichwort Pokal und so weiter, eine ganz andere Mannschaft mit ganz anderen Leistungen. Aber ich glaube schon, dass auf der Alm bei Arminia zu Hause da noch was gehen kann am letzten Spieltag. Und für Hertha geht es um nichts mehr. Auswärtsspiel. Die wahrscheinlich denken auch an den Urlaub. Also ich glaube, dass tatsächlich auch Fürth und Braunschweig sich Abstiegsplatz und Relegation teilen. Preußen ist eh weg und ich glaube, Düsseldorf packt's. Und Arminia auch.
Also wenn Braunschweig wieder in die Relegation müsste, wäre es natürlich schon echt ein Drama. Die haben die letzten Saisons halt abgeschlossen. 15, 15, 16. Und wenn es jetzt wieder 16 wird, letztes Jahr war es ja dann gegen Saarbrücken die Relegation. Also da muss man auch sagen, wenn es am Ende Braunschweig trifft, ist ja so ein Stück weit meine Heimatstadt. Ich habe selber in der Jugend für Eintracht gespielt. Also dann wäre es irgendwann auch verdient. Also wenn du natürlich irgendwie jedes Jahr da über der Relegationslinie tanzt oder auf dem Relegationsplatz. Ja. Aber ich glaube, dass es die Eintracht packt, ist mein Gefühl, aber ja, es ist da unten wirklich, wie kann man sagen, teuflisch eng oder unglaublich verzwickt die Lage. Mal gucken, also ich kann mir echt vorstellen, dass vieles so bleibt, wie es jetzt ist, dass Fürth absteigt und dass Bielefeld eben in die Relegation muss. Und wenn es dann Bielefeld in die Relegation, wenn das dazu käme, dann wahrscheinlich gegen Duisburg oder gegen Essen, wären also, glaube ich, auch spektakuläre Spiele, wenn wir darüber noch reden wollen. Steht noch viel Schönes bevor. Auch das darf ich an der Stelle sagen. Relegation gibt es übrigens auf Sky. Also sowohl nach oben als auch nach unten. Also wir haben die nächsten Wochen noch ein tolles Programm.
Aber das ist wirklich, also Relegation muss man sagen, ist schon wirklich so ein Highlight des Fußballjahres. Ne? Das ist einfach so. Auch was du vorhin, als du vorhin erwähnt hattest, ne? Düsseldorf, Bochum und so. Ich meine, das kann man sich ja nicht ausdenken, was da abgeht. Ja. Mit aller Tragik und mit aller Glückseligkeit, die dann immer so eng beieinander liegt. Ne? Das ist schon enorm. Ja gut, dann
man muss nur noch einen Satz dazu sagen, weil du das ja vorhin auch sagtest. Ne? Wenn am Ende eine Mannschaft mit 27 Punkten, weil die musst du ja mindestens haben für die Relegation, also mit 26 kann ja keiner reinkommen, weil also Wolfsburg und St. Pauli werden nicht beide verlieren an diesem Wochenende. Die spielen ja gegeneinander. Also wenn du nachher mit 27 Punkten oder vielleicht mit 29 in die Relegation kommst, hast du eigentlich weniger Anrecht auf die Fußball-Bundesliga als eine Mannschaft, die vielleicht mit 62 Dritter wird in der zweiten Liga. Das finde ich eben schon. Da ist schon eine gewisse Ungerechtigkeit. Also das empfinde ich auch so. Weil wir reden ja darüber, dass wir teilweise gedacht haben, es schaffen 9 Teams aus der Bundesliga nach Europa und es spielen vielleicht 5 Champions League, es kann einen Case geben, da kriegen wir vielleicht noch einen dazu und so. Deswegen muss man schon sagen, Dritter in dieser ausgeglichenen zweiten Liga zu sein und am Ende dann trotzdem nicht aufzusteigen, ist schon brutal. Also so sehr ich die Relegation feiere und für das, was sie uns dann gibt als Fans und als Journalisten irgendwie an dem Tag wertschätze, so sehr fühle ich dann doch mit den Zweitligisten, die es nicht packen, weil ich finde, das ist schon echt brutal. Also für 34 Spiele und Saisonplatz 3 am Ende nicht belohnt zu werden, weil du in 2 Spielen gegen eine Mannschaft, die vielleicht einen zehnfach höheren Kaderwert hat und, keine Ahnung, den achtfachen Etat bezahlt, ist das so ein bisschen ungerecht. Aber es ist halt der Sport und ich würde die Relegation auch nicht abschaffen, weil ich sie dann schon irgendwie gut finde. Ne? Weil es bringt halt wirklich nochmal das Maximale an Drama und Spannung an einem Tag quasi auf dem Rasen gegeneinander. Das ist schon cool.
Also aus Sendersicht und aus neutraler Fansicht würde ich das genauso sehen. Und ja, vor allen Dingen, wenn du natürlich weißt, was du gerade gesagt hast, ne, du ackerst das ganze Jahr, dann bist du auf dem Relegationsplatz und schnupperst an der Bundesliga. Und bei Düsseldorf zum Beispiel hat man gesehen, wie schnell das dann wieder runtergehen kann. Vor allen Dingen bei der starken zweiten Liga aktuell. Ne? Das geht schnell. Das heißt, du hast auch nicht die Perspektive, dass du sagst, naja, wir greifen notwendigerweise wieder oben an nächstes Jahr, weil das sehr schnell gehen kann, weil das sehr volatil ist. Ne? Aber auf der anderen Seite...
Das hab ich übrigens damals gesagt nach der Moderation. Also ich habe mit Klaus Allofs auch nochmal zusammengesessen, ein paar Wochen später, und gesagt, das war für mich eigentlich eine Chance, die ihr liegen lassen habt, also die Fortuna in dem Fall, eine Chance, die einmal in 10 Jahren kommt, weil in der Bundesliga zu bleiben mit Mannschaften wie Heidenheim, mit St. Pauli oder Union Berlin, Mainz 05, es gibt viele, Augsburg, wo du, glaube ich, schon eine Chance hast, am Ende immer dir Platz 16 zu erklammern und das zu schaffen und in der Bundesliga mal 1, 2, 3 Jahre zu bleiben. Jedes Jahr gibt es mehr Geld, du hast jedes Jahr mehr Möglichkeiten, dich zu vermarkten. Aber aus der zweiten Liga rauszukommen, ist super schwierig. Und gerade weil die letzten Jahre immer irgendwie Köln oder Bremen oder Schalke dabei war, immer eigentlich Big Player. Und dass du das dir hast noch nehmen lassen nach dem 3-0 im Hinspiel, das war eigentlich ehrlicherweise unverzeihlich, weil diese Chance, die war auf dem Silbertablett, und damit hätte die Fortuna eine ganz andere Basis gehabt und eine ganz andere Situation gehabt für die nächsten 5 bis 10 Jahre, weil mir ehrlicherweise klar war, das klingt jetzt irgendwie so doof, das im Nachhinein zu sagen, aber für mich war klar, dass du das als Verein, als Mannschaft, als Trainer nicht so einfach mal wegschüttelst. Und hat es ja auch gezeigt, ne? Das letztes Jahr war es am Ende ja Platz 6, was überraschend war, weil Fortuna, fand ich, gar nicht so gut performt hat, wie die Tabelle am Ende sich gelesen hat. Ja, und dann dieses Jahr mit dem drohenden Abstieg, also deswegen, das war eine riesige Chance, die Fortuna sich hat nehmen lassen.
Muss man sich mal vergegenwärtigen, ne? Also eine der größten Städte in Deutschland mit 600.000 Einwohnern steht jetzt sozusagen am Tor zur dritten Liga. Ich hoffe tatsächlich, dass sie es vermeiden. Auch wenn es einen Charme hätte, ne, dann würde die Fortuna, hätte sie doch ein Rhein-Derby gegen Viktoria Köln, Fortuna Köln in der dritten Liga. Aber warten wir mal ab, wie es kommt. Auf der anderen Seite abschließend noch zu dem, was du gesagt hast, dass es eigentlich immer schade ist für den Zweitligisten, ja, und das ist eigentlich, ja, in Anführungsstrichen unfair ist, wenn du mit, weiß nicht, 26 oder so unter 30 Punkten als Erstligist in die Relegation rutscht. Auf der anderen Seite kannst du sagen, ja, okay, aber dann sind die Teams, die letzten drei der ersten Liga, auch so schlecht, dass vielleicht die Chance bei so einer starken zweiten Liga größer ist denn je, gegen den Erstligisten zu bestehen, weil einfach die Qualität unten in der Tabelle der ersten Liga sehr überschaubar ist, fußballerisch, und die zweite Liga halt so stark war wie selten bisher. Ne? Vielleicht liegt da auch noch eine Chance. Du wolltest aber noch, du hast den Finger gehoben, du wolltest noch sagen.
Na, ich wollte Arno sagen, hast du natürlich recht, nur wenn es jetzt Wolfsburg wird und du hast irgendwie einen Amura oder einen Christian Eriksen, dann sind die wahrscheinlich von der Gehaltsstruktur und von Wert, Eriksen ist jetzt schon ein paar Tage alt, der hat nicht mehr ganz so hohen Marktwert, aber dann ist das wahrscheinlich so, wie der SC Paderborn oder Elversberg die ganze Mannschaft bezahlt oder wie viel Wert die ganze Mannschaft hat, ist quasi Amura auf der anderen Seite. Also deswegen ist dieser Vergleich natürlich schon, finde ich, echt unfair, gerade wenn am Ende Wolfsburg Platz 16 sich holt. Und zu Düsseldorf noch einen Satz. Also ich vermisse bis heute KSC gegen DEG. Ne? Deswegen, meine Mutti ist gebürtige Düsseldorferin. Deswegen müssen wir ergänzen, wenn du sagst 600.000 Einwohner und Düsseldorf. Und ich bin als Kind wirklich früher oft an die Bremenstraße und habe da Eishockey mitverfolgt. Habe jetzt mit Erschrecken festgestellt und erlebt, dass ihr nur noch DL2 spielt, aber zum Glück nicht abgestiegen seid. Also spricht ein mehr dafür, dass du nicht also, Viktoria Köln und Fortuna Köln im Fußball-Derby kriegst, dass die Fortuna aus Düsseldorf zumindest zweitklassig bleibt.
Um das klarzustellen, ich bin sicherlich kein DEG-Sympathisant. Also ich halte es da eher mit den Haien in Köln. Ich war bei den Playoffs, bei den Heimspielen gegen Eisbären Berlin und bin da jetzt auch noch traumatisiert. Vor allen Dingen,
war es ein 4-0 in der Serie, oder?
Nee, ein 4-2. Aber ja, da könnte ich jetzt auch noch eine halbe Stunde drüber referieren. Man muss schon sagen, die Eisbären sind mit Abstand das beste Team. Ich hatte Philipp Gugula hier in einer Eishockey-Folge letztes Jahr. Da rangierten die Eisbären, glaube ich, auf 8 in der Tabelle. Der hat gesagt, die werden Meister, und er hat recht behalten. Also Chapeau an der Stelle an Philipp Gugula. Da haben sich die über 1000 DL-Spiele ausgezahlt. Also das war richtig geil. Und man muss sagen, also Eisbären waren besser. Aber im Vergleich zu Mannheim hat Köln da ja richtig gut performt. Ja? Also die Mannheimer, die haben ja eine Rutsche nach der anderen bekommen gegen die Eisbären.
Das meine ich, glaube ich, dann. Ja, das habe ich, glaube ich, dann gelesen.
Genau.
Ja.
Also da stand es dann zwischendurch, also ich glaube, in den ersten drei Spielen war es zumindest zum End- oder zum Zwischenstand immer mal ein 5-1 oder so. Und ja, ja. Boah, das war brutal.
Ja.
Aber gut, also Eishockey, vielleicht kommt ja noch eine Folge bei mir zur Weltmeisterschaft. Mal schauen.
Würde ich mir anhören, würde ich mir auf jeden Fall anhören, um meinen Eishockey-Kosmos noch wieder zu erweitern und mein Know-how ein bisschen wieder abzudaten. Aber ich finde Eishockey einen tollen Sport, muss ich sagen. Ich kam nur gerade drauf, weil du mit Düsseldorf und großer Standort und große Stadt und so weiter und vielleicht ja, dann weiter noch
Bremenstraße, 90er Jahre, legendär, ja, Wunderkerzen, Atmosphäre, ja, also absolut. Wer kennt's nicht? Ich habe da zwar immer mit den Haien auf die Socken bekommen, aber und mir viel Häme anhören müssen vom Düsseldorfer Freundeskreis, aber das war ein ganz besonderes Spiel. Natürlich, jetzt ist zumindest der KIV wieder...
Es zog in der Halle halt, weil die Ecken da ja offen waren.
Ja, ist alles offen gewesen. Viel Uiuiui. Stehplatz, viele ja. Stehplätze mitten in der Stadt, aber das cool. war legendär. Also für Sportromantiker absolut empfehlenswert gewesen. Genau.
Cool.
Und aber KIV jetzt wieder aufgestiegen. Mal gucken. Finde ich auch ganz gut. So die klassischen KIV, DEG, KEC. Sind die Eisbären schon wieder Meister geworden, ein bisschen langweilig gerade in der DEL, auch wenn der Sport natürlich geil ist, den die da bieten. Also ein Chapeau vor der Leistung, die der Trainer mit dem Team da abgerauscht hat. Aber jetzt kommen wir wieder zum Fußball und zwar, um den Bogen mal so langsam Richtung Nationalmannschaft zu spannen, noch ein paar Takte zum Fußball-Oberhaus. Stuttgart auf 4 mit 61 Punkten, punktgleich mit Hoffenheim, die auf 5 rangieren, mit 5 Toren weniger als die Schwaben und dahinter dann Leverkusen mit 3 Punkten Abstand auf 6, also mit 58 Punkten und einem Tor weniger als Stuttgart. Leverkusen spielt gegen Hamburg zu Hause, Gladbach gegen Hoffenheim oder Hoffenheim auswärts in Gladbach, so rum. Und die Stuttgarter auswärts in Frankfurt am letzten Spieltag. Wie geht für dich das Rennen um den 4. Champions League-Platz aus?
Ich glaube, dass Stuttgart das macht. Also Frankfurt wirkt im Moment ja sehr brüchig und sehr instabil, das Konstrukt. Ich glaube, dass Stuttgart es am Ende schafft, weil sie das Spiel in Hoffenheim vor 2 Wochen nicht verloren haben, ne? Als sie noch ganz spät in Unterzahl den Ausgleich gemacht haben. Das war für mich der absolut entscheidende Punkt. Darauf die Woche ist Pokalfinale, wo ich dabei sein darf in Berlin, also Bayern gegen Stuttgart, geil, wo ich als Reporter für uns für Sky bin. Ich glaube, dass Stuttgart jetzt nochmal hinten raus 2 geile Wochen hat. Ich glaube, die sichern sich die Champions League und fahren dann auf Platz 4 stehend mit der Gewissheit, wir spielen Königsklasse nach Berlin ins Pokalfinale. Leverkusen hat zu viel liegen lassen. Leverkusen hätte Spiele wie zu Hause gegen Augsburg nie verlieren dürfen. Da war einfach, fand ich, zu viel insgesamt. War zu viel dabei, wo du gesagt hast, Mann, das ist irgendwie auch nicht reicht dann nicht für Plätze 2, 3 und 4. Über 1 brauchen wir ja gar nicht reden. Die Bayern sind ja da oben so weit weg von allen anderen. Aber Leverkusen glaube ich nicht. Hoffenheim hätte es irgendwie verdient, weil sie am Anfang eine super Serie hatten. Dann hat es mal so eine kleine Leerphase gegeben. Dann haben sie wieder tolle Spiele gemacht, tolle Ergebnisse erzielt. An dem Tag, wo sie als Stuttgart Doppelpack Kramaric, glaube ich, und dann Platzverweis für den VfB, das hätten sie ziehen müssen. Ja, also ich glaube, da oben, dass Stuttgart in die Champions League kommt, was glaube ich aber auch am Ende für die Wertigkeit und für das Repräsentieren der Bundesliga international nicht verkehrt wäre, weil ich glaube, dass der VfB in den letzten Jahren auch was so Fankultur angeht, was Stadion angeht, was Standort angeht, ich meine auch da ist ja, wenn wir über Düsseldorf sprechen, Stuttgart ist ja ähnlich groß, Hauptstadt von Baden-Württemberg, wir haben da ein paar große Autobauer in der Stadt, das ist, finde ich, schon eine Stadt irgendwie, die schon Strahlkraft hat, kann ich auch sagen, weil ich da selbst 3 Jahre gewohnt habe, beim SWR damals meine ersten Fernseherfahrungen quasi gemacht habe. Deswegen glaube ich, dass der VfB am Ende im Vierter wird.
Überragender Trainer. Ich finde auch einen echt attraktiven Spielstil. Den kann man sich super, dann auch als neutralen Fan sehr gut anschauen, wenn die international kicken. Ne? Haben, glaube ich, ja neben den Bayern die zweitmeisten Tore in der Liga geschossen. Also offensive Spielweise, das kann man sich gut angucken. Ich glaube übrigens auch, dass sie es schaffen, auf den Platz 4 zu sichern. Ich glaube, das wird enger als gedacht. Also trotz aller Schwierigkeiten, die Frankfurter aktuell haben und dem ganzen Zinnober um Trainer Vieira, glaube ich, das wird ein engeres Spiel, ein unbequemeres Spiel gegen die Frankfurter für Stuttgart als gedacht. Ich glaube aber trotzdem, dass sie es am Ende knapp für sich entscheiden und damit den 4. Platz sichern.
Glaube ich auch.
Dann haben wir noch den Kampf um die Oberpokalplätze. Da schlagen sich, glaube ich, gerade noch 3 Teams. Freiburg aktuell auf 7. Dahinter Frankfurt und Augsburg mit jeweils, also Freiburg auf 7 mit 44 Punkten, dahinter Frankfurt, Augsburg mit jeweils 43 Punkten. Freiburg spielt zu Hause gegen Leipzig, Frankfurt, wie gesagt, zu Hause gegen Stuttgart und Union Berlin zu Hause gegen Augsburg oder Augsburg in Union Berlin. Wie schätzt du die Konstellation an? Wer landet da auf dem sicheren 7. Platz für die Conference League?
Augsburg hätte es verdient nach der Wahnsinnsrückrunde. Also was Manuel Baum da geschafft hat, finde ich weiterhin unglaublich und unvorstellbar. Das war anfangs Abstiegskampf, ist eine super Rückrunde, ist immer noch nicht klar, ob er nächstes Jahr weitermachen darf. Ich glaube, er möchte, aber man ist noch nicht einig, ob man wirklich den Weg mit dem Trainer fortsetzt, der vielleicht jetzt nicht die riesengroße Strahlkraft hat und der jetzt nicht 3 bis 8 Geschichten pro Woche liefert.
Deswegen, absurd, das die haben die Chance noch auf Platz 7 zu gehen und sich für die Conference League zu qualifizieren. Also
das fand ich das perfekte Adjektiv. Also wie ist es absurd? Das trifft es wirklich auf den Punkt. Also finde ich auch Wahnsinn. Freiburg hat letzte Woche diesen ersten, sage ich mal, Matchball vergeben. Freiburg, die haben halt 3 Tage später oder 4 Tage später Mittwoch.
Die sollen halt einfach Aston Villa im Finale schlagen.
Im Euroleague-Finale. Weil Freiburg hat ja noch nie was gewonnen. Ne? Wenn du normalerweise in die Vitrinen der Vereine guckst, dann steht da immer irgendwie ein Meistertitel von 1922 oder ein Pokalsieg von 1962. Freiburg hat nichts. Also Freiburg ist Zweitligameister geworden und Meister in Baden. Ne? Also ich glaube Südbaden Pokalsieger. Ansonsten steht da original nichts in der Vitrine. Dieser Verein hat noch nie irgendwas gewonnen. Und kann jetzt die Europa League gewinnen. Und das wäre für Freiburg sensationell. Die sind in den letzten Jahren ja auch so oft auf der Zielgeraden noch an diesem Traum Champions League gescheitert. Deswegen fände ich es cool, wenn sie sich qualifizieren als Europapokalsieger für die Champions League. Das würde mich für Julian Schuster, für die ganze Region, für diesen Verein, der so viel tolle Nachwuchsarbeit leistet, der auch so, finde ich, Richtung Zukunft jetzt gedacht hat mit dem neuen Stadion. Das würde mich total freuen. Es würde ja allerdings bedeuten, wenn Freiburg 7. wird, was sie jetzt gerade sind, und dann die Europa League gewinnt und für die Champions League dann sich dadurch qualifiziert, dass es keinen Conference League-Teilnehmer gäbe. Klingt ein bisschen verrückt, ist aber so gedacht von der UEFA, dass sozusagen andere Vereine aus derselben Liga nicht belohnt werden sollen für die Leistung eines anderen Teams. Sozusagen Freiburg kann sich nur selbst belohnen und sich sozusagen nur selbst boosten in die Champions League. Es kann aber eben nicht der 8. für die Conference League gemeldet werden, weil Freiburg als 7. den Conference League Platz nicht braucht.
Das stimmt, aber ich komme mal mit meiner Konstellation um die Ecke. Ehrlich gesagt ist es nicht meine, weil ich, also jetzt kriege ich wahrscheinlich einen Shitstorm, aber ich glaube nicht, dass Freiburg gegen Aston Villa das Finale gewinnt, leider. Ich würde alle Daumen, die ich habe, auch drücken. Allein es fehlt der Glaube, oder wie heißt es schön? Ich glaube auch nicht, dass Freiburg im letzten Saisonspiel Leipzig schlägt. Ich glaube aber sehr wohl, dass Augsburg Union schlägt. Und deshalb glaube ich, dass tatsächlich Manuel Baum seine Saison krönt und auf Platz 7 einlaufen wird und sich für die Conference League qualifiziert mit dem FC Augsburg. Für mich ehrlich gesagt die Sensation der Saison, wenn man weiß, wie die gestartet sind. Ich befürchte, dass dann Freiburg tatsächlich halt nicht auf Platz 7 landet. Sollten sie auf Platz 8 einlaufen und die Euroleague gewinnen, dann sind sie natürlich trotzdem qualifiziert für die Champions League und wir hätten ein Team mehr im internationalen Wettbewerb. Das wäre natürlich die Wunschkonstellation. Freiburg wird meinetwegen 8. Gewinnen das Finale gegen Aston Villa.
Aber stellen Sie das mal vor, sie werden am Ende 8. und verlieren das Finale. Dann spielen sie nächstes Jahr nicht mal komplett, dann ist sozusagen der Finalteilnehmer der Europa League nach der besten, verrücktesten Saison der Vereinsgeschichte wahrscheinlich und womöglich nächstes Jahr gar nicht dabei in Europa. Das wäre für Julian und fürs Team echt super traurig und für die Fans. Deswegen, ich hoffe, dass Freiburg nächstes Jahr international spielt. Und es ist ja auch irgendwie verrückt. Also es kann ja eigentlich entweder Champions League werden, was ganz Großes, oder es wird Conference League, was auch so, naja.
Oder nichts.
Oder es wird eben gar nichts. Ne? Und das wäre natürlich für Freiburg echt ein Worst-Case-Szenario. Deswegen, es ist auch da. Klingt so ein bisschen, glaube ich, wie so ein Rapper-Song, ne? Aber am Wochenende geht es dann halt wirklich um 4-7-16, ne? So, also 4-7-16 kann man vielleicht irgendwie einen Rap draus machen. So, das sind die Konstellationen oder die Plätze, die am Samstag dann so irgendwie oben drüber stehen, um die es geht.
Ja, schmeiß doch mal die KI an, dann machen wir da irgendwie einen Song raus oder so. Also wenn ich jetzt nicht die Nachbearbeitung für den Podcast machen würde, würde ich das ja mal machen, aber mal gucken. Vielleicht kommt ja sowas mal in Zukunft. Ja, dann lass uns mal die Liga mit einer Schnellfragerunde sozusagen abrunden. wird es, und so einen Blick auf die nächste Saison werfen, ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber wir kennen natürlich nicht den Transfermarkt, da wird natürlich über den Sommer noch viel passieren, aber wird es realistisch gesehen einen Bayern-Verfolger geben können in der kommenden Saison? Siehst du da was? Also ich befürchte, ich kenne die Antwort und es ist vielleicht auch eher eine rhetorische Frage, aber ich wollte sie trotzdem mal stellen.
Ich werde auch jetzt einige Fans wahrscheinlich verprellen und sagen, oh Mann, das ist aber blöd, dass du das sagst, aber ich sage wirklich, also ich sehe da null. Ich sehe wirklich null Perspektive, null Chance. Ich glaube, dass in den nächsten 5 Jahren 5-mal die Bayern Meister werden. Alles andere wäre eine Wahnsinnsüberraschung. Ich wüsste gar nicht, wie das funktionieren soll, dass sie es nicht werden.
Ja, können wir, glaube ich, einen Haken hintermachen. Jetzt habe ich noch eine Frage zu Leverkusen. Auch das, wie wir spätestens seit dieser Folge wissen, ist nicht unbedingt mein Herzensclub. Da schlägt das Herz auf der anderen Reihenseite. Aber was ich schon ein bisschen kurios finde und ist vielleicht auch der Zeitgeist und ist so ein bisschen Spiegelbild der Bundesliga, ist der aktuell diskutierte erneute Trainerwechsel bei Leverkusen. Ist der nicht etwas unverhältnismäßig? Also wenn man reinhört, eigentlich scheint das ja schon gesetzt, dass wir in Leverkusen nächste Saison einen anderen Trainer sehen. Man muss sagen, bei seinem Punkteschnitt und wenn er die ersten Spiele auch noch gehabt hätte, dann hätten sie jetzt ein bisschen mehr als, oder hätten sie jetzt 3 Punkte mehr, wären, glaube ich, aktuell Vierter und damit in der Umbruchsaison nach Verlust sämtlicher Top-Spieler aus der Alonso-Ära, also Wirtz, Tah, Frimpong, wen habe ich vergessen, Xhaka und so weiter.
Auch Radetzky zum Beispiel war eine wichtige Säule, darf man nicht vergessen. Ne? Es gab auch viele eben, die gar nicht so den Glamour versprüht haben, aber die wirklich für dieses Gebilde, für diese Struktur unglaublich wichtig waren in Leverkusen.
Und von der Leistungsbilanz daher für mich total okay. Also du gibst die ganzen Leistungsträger ab und du übernimmst dann ein Team, was du selber ja überhaupt nicht zusammengestellt hast oder wo du keinen Einfluss auf die Zusammenstellung hattest, dann hast du noch nicht mal die Vorbereitung und dann bekommst du das Team und du schaffst es eigentlich trotzdem mit dem Punkteschnitt gefühlt sozusagen in die Champions League. Also wie gesagt, die ersten 2 Spiele hat er nicht gehabt, da gab es noch Ten Hag, aber dann hat er, wenn er da einen Sieg geholt hätte, dann stünde er jetzt auf dem Champions League Platz, hätte Fahrradkette, aber das ist doch von der Leistungsbilanz total okay für so eine Umbruchsaison und daraufhin dann den Trainer zu entlassen, also das halte ich schon für fragwürdig, oder? Oder wie schätzt du das an? Oder muss man einfach sagen, naja, das ist einfach professionell, wenn man sagt, okay, man möchte sich weiterentwickeln, sich frühzeitig vom Trainer zu trennen, ist halt auch eine Option. Aber wenn man irgendwo den Leistungsgedanken im Hinterkopf hat, dann habe ich da ein Problem mit.
Ja, es hat sicherlich mehrere Facetten. Ne? Da gibt es verschiedene Ebenen. A finde ich, also erste Ebene finde ich erstmal, dass Fernando Caro und auch Simon Rolpes in der Kombination eine absolute Leistungskultur bei Bayer Leverkusen halt reingebracht haben in diesen Verein. Man ist nicht mehr mit Platz 2 zufrieden, das hat die Meistersaison gezeigt. Ja. Die Ansprüche sind total gewachsen. Fernando Caro hat ja auch gesagt, er möchte eine Meistermannschaft bauen, die dann 2028, war das Zitat, wieder um den Titel mitspielt. Sie haben mit Ten Hag einfach völlig daneben gelegen. So, das ist sozusagen die zweite Ebene, die sie ganz, ganz früh korrigiert haben, nach dem zweiten Spiel, nach dem Bremen-Spiel schon gesagt haben, wir hören hier auf, auch wenn es erst 2 Bundesligaspiele waren.
Finde ich ehrlich gesagt auch stark, weil ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, wo Trainer zu spät sozusagen auf das Spielgeschehen auf dem grünen Rasen in 90 Minuten eingreifen. Es gibt ganz viele Situationen, wo das Management auch, glaube ich, viel zu spät eingreift, um Weichen zu stellen. Und die haben halt sicherlich einen gravierenden Fehler gemacht, aber den haben sie halt auch schnell korrigiert. Und das finde ich dann auch stark, zu sagen, okay, wir haben das Selbstbewusstsein zu sagen, hey, wir haben einen Fehler gemacht, den korrigieren wir jetzt schnellstmöglich. Und der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Aber was jetzt kommt.
Genau, aber jetzt kommt quasi der nächste Punkt, dass du halt dann keinen Trainer verpflichten konntest in dem Zeitpunkt, dem du vielleicht wirklich längerfristig ein Projekt halt zutraust und auch dieses Ziel Bayer Leverkusen 2028, wir greifen wieder die Bayern an, dem du das quasi in die Hände geben konntest. Du musstest dann schnell reagieren auf den Fehler, den du gemacht hast, musstest dann quasi erstmal reparieren und stabilisieren. Das hat Kasper Hjulmand super geschafft, aber im Verein gibt es eben schon lange die Stimmen und die sind ja nicht erst seit 3 Wochen da, dass sie eben sagen, dieser Fußball, diese Entwicklung, diesen nächsten Step, also Bayer wirklich zu etablieren, wieder in der Ligaspitze und näher an die Bayern ranzuführen und dass es nächstes Jahr nicht noch ein größeres Gap gibt, das, glaube ich, trauen sie ihm halt nicht zu. Und da kommt eben mein Eingangszitat irgendwie, da mein Eingangssatz so ein bisschen zum Tragen. Ich bewundere das, dass Leverkusen aus einer ganz anderen Position der Stärke heraus inzwischen irgendwie argumentiert und auch sich nach außen präsentiert und nicht sagt, wir sind Bayern 04 Vizekusen und das ist für uns mega. Nee, sie haben andere Ansprüche. Sie haben einmal sozusagen die Schale hochhalten dürfen und den Pokal. wäre ja fast eine Triple-Saison geworden damals. Das Europa League-Finale war ja auch noch möglich und da waren sie ja drin. Deswegen glaube ich einfach, dass sie intern zum Schluss gekommen sind. Wir haben jetzt eine Chance auf einen Trainer, auf den wir keinen Zugriff hatten im August, September letztes Jahr. Und dass sie den jetzt installieren, mit einer vollen Überzeugung wieder sozusagen einen neuen Weg einzuschlagen. Und bei Jürgen sind sie einfach nicht voll überzeugt davon, dass sie das mit dem schaffen können. Deswegen ist das eine schwierige Konstellation und ich gebe dir da völlig recht. Ich finde auch für eine Umbruchssaison und am Ende, was bei rauskommt und die ersten beiden Spiele, die er nicht gecoacht hat, ist das aller Ehren wert. Ja, und trotzdem ist es nach meinen Informationen, nach meinen Quellen ganz, ganz sicher und würde ich sagen, mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit im 90er-Bereich, dass das dann auch kommuniziert werden wird nach dem 34. Spieltag oder ein, zwei Wochen später, wenn so ein bisschen die Saison zur Ruhe gekommen ist, dass Leverkusen sich neu aufstellen wird auf der Position.
Ja, ich habe auch keine anderslautenden Meldungen irgendwo gelesen, insofern wird das so kommen. Ja, okay. Welches Team ist für dich, wir haben vorhin schon so ein paar Kandidaten genannt, welches Team ist für dich die Überraschung der Saison bis jetzt? Stehen eine Menge zur Auswahl? Also wir haben
positiv
über Augsburg
oder negativ?
Gesprochen. Positiv eigentlich, positive Überraschung. Also Augsburg, Freiburg, Heidenheim. Heidenheim muss man sagen, du hast es vorhin erwähnt, nochmal, um jetzt mal Zahlen sprechen zu lassen. Die hatten am 26. Spieltag, glaube ich, 11 Punkte Rückstand auf Nicht-Abstiegsplatz.
Ja, ne? Auf St. Pauli. Ich hatte, hatten mal 10 auf St. Pauli, die haben sie quasi egalisiert innerhalb von jetzt 7-8 Spielen. Das finde ich auch echt erstaunlich und absolut bemerkenswert. Aber meine Mannschaft der Saison wäre der SC Freiburg, unabhängig davon, wie es am Ende ausgeht, weil ich immer finde, dass diese Fußstapfen von Christian Streich, wenn wir gerade über Alonso gesprochen haben und dass Ten Hag am Ende keine 8 Wochen geschafft hat, die auszufüllen, finde ich, was Jürgen Schuster in seiner ersten Profistation macht und wie er auch, also uns gegenüber, wie er als Mensch uns gegenübertritt, mit was für einer intellektuellen Reife, mit was für einer Frische, mit was für einer Neugier, mit was für einer Ehrlichkeit, aber auch und Offenheit. Also ich finde das absolut bemerkenswert und also ich würde mich für den SC Freiburg, das sage ich jetzt, das ist ja das Schöne, dass wir international dann schon auch ein bisschen wieder als Sportjournalisten sagen dürfen, nicht der Bessere möge gewinnen, sondern es sollen schon die deutschen Mannschaften gewinnen, so halte ich es übrigens auch, so halte ich es auch bei einer WM.
Das ist halt immer schade, wenn nur der Schiedsrichter deutsch ist im Finale, ne? Wie bei der Champions League jetzt.
Genau, dem können wir nicht die Daumen drücken. Aber deswegen, ich finde, der SC Freiburg ist sensationell und ich würde mir wünschen, dass es gegen Aston Villa zum ersten Titel in der Vereinsgeschichte reicht. Und dann, aber auch wenn es nicht passieren sollte, finde ich den Weg dahin schon außergewöhnlich. Und auch Finale hätte ja fast im DFB-Pokal passieren können. Ne? Auch da macht Höhler eigentlich in Stuttgart, wenn wir über die Schiris reden und VAR und so, eigentlich das reguläre 2-1. Da war ich nämlich als Moderator vor Ort, macht das reguläre 2-1 in der 90 plus 5 oder 90 plus 3. Also Anfang war nicht Nachspielzeit, war Anfang Verlängerung. Dann müssen sie immer noch 30 Minuten überstehen, aber es hätte quasi alles verändert. Und,
war auch ein richtig geiles Halbfinale. Also,
ja, fand ich auch.
Unglaublich. Aber vielleicht deswegen, sogar besser als das Finale, aber schauen wir mal, da kommen wir gleich noch zu. Für mich, also die Freiburg kann ich mitgehen. Heidenheim finde ich auch unfassbar, dass sie sich nochmal so zurückgearbeitet haben. Ich würde es davon abhängig machen, wie es jetzt ausgeht am Wochenende. Für mich aber die Trainerleistung vielleicht die stärkste der Saison, die positive Überraschung ist Manuel Baum, ganz klar aus den vorhin genannten Gründen. Jetzt noch vielleicht die Möglichkeit zu haben, Conference League zu machen, nachdem er das da übernommen hat. Vielleicht ist jetzt auch die Erkenntnis in Augsburg gereift, dass es nicht so einfach ist, mit Hurra-Fußball die Liga in Anführungsstrichen zu erobern und dass man vielleicht auch, und Freiburg ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man seine Identität finden muss und sich der auch gut, also bewusst sein sollte und versuchen sollte, das sukzessive und kontinuierlich aufzubauen. Und da ist Freiburg natürlich eine absolute Blaupause und vielleicht muss man sich da ein bisschen stärker dran orientieren. Ist zwar immer gut, hohe Ansprüche zu haben, aber ist auch gut, glaube ich, seine DNA zu kennen.
Und ich sage noch einen Satz zu Augsburg, du darfst ja nicht vergessen, Manuel Baum quasi ohne Schulterklopfer und dieses Prinzip, was wir oft sagen, lame duck, wenn die Spieler gar nicht wissen, ist der nächste Jahr noch Chef. In Augsburg ist ja seit Monaten keiner rumgelaufen und hat gesagt, Manuel, du machst das so herausragend, du bleibst unser Chef, wenn du das möchtest. Sondern es wird ja immer gesagt, wir setzen uns am Finale wieder zusammen. Wir wissen, was wir an ihm haben, aber eigentlich hörst du immer raus, wollen wir lieber was anderes machen. Und eigentlich war das jetzt nur zum Stabilisieren gedacht und gar nicht mit der Perspektive, dass das ein längerfristiges Engagement sein soll. Und das, finde ich, darf man ja nie vergessen. Ne? Also wenn du 10 Fürsprecher hast öffentlich für dich, macht es das dir auch in der Kabine, in der Mannschaft viel einfacher. Das ist ja in Augsburg gar nicht passiert, sondern er musste ja eigentlich immer moderieren und damit klarkommen, dass man nie das Gefühl ihm gegeben hat und nie dieses Bekenntnis, wenn Manuel möchte, darf er weitermachen, dann ist er unser Mann, sondern eigentlich immer sozusagen mein Gefühl war, er ist geduldet, er ist akzeptiert, aber eigentlich war er was anderes machen. Und dann so herausragende Leistungen zu bringen, Wahnsinn. Also jetzt haben sie jetzt schon wieder zweimal in Folge gewonnen. Bremen habe ich gesehen, letztens Auswärtsspiel 3-1, jetzt wieder gewonnen. Also ja, wenn die es wirklich noch in die Conference League schaffen, dann wäre es eine irre Leistung.
Unfassbar. Jetzt haben wir vorhin gesagt, okay, wahrscheinlich wird es keinen Bayern-Verfolger geben in den nächsten 5 Jahren. Wird wahrscheinlich auch keiner gegenwetten. Gibt es vielleicht eine positive Überraschung mit einem Ausreißer nach oben in die Top 5 oder sind die Top 5 im Prinzip auch mittlerweile leider vergeben durch natürlich die Bayern, durch Dortmund, Leipzig, Leverkusen und dann vielleicht noch Stuttgart, alternativ vielleicht auch nochmal Frankfurt, wenn es gut läuft, aber siehst du irgendeine Mannschaft, die vielleicht da nochmal in diese Phalanx vorstoßen kann?
Also ich finde den Kampf eigentlich hinter Bayern extrem spannend, muss ich sagen, weil Dortmund mal letzte Saison ja auch Riesenprobleme hatte. Stuttgart könnte jetzt, wenn sie gegen die Bayern gewinnen, zweimal Folge Pokalsieger werden, kann also Titel gewinnen, diese Mannschaft. Einmal haben sie schon gepackt, haben Champions League gespielt. Letztes Jahr hat RB nicht Champions League gespielt. Dafür hat Frankfurt die Europa League gewonnen, war auch dabei in der Königsklasse. Im Wolfsburg denkst du eigentlich jedes Jahr, wenn sie nicht absteigen, mit den Möglichkeiten, die sie haben, gehören sie doch eigentlich auch irgendwie da oben in diesen Kreis rein. Also ich finde schon, dass es eine gewisse Spannung gibt, weil es gibt dann wirklich Dortmund, Leipzig, Stuttgart, jetzt kommt Hoffenheim dazu, Frankfurt, Wolfsburg gehört da eigentlich auf Sicht irgendwie dazu. Also ja, es gibt halt dann nur 3 Plätze hinter den Bayern. Ich glaube schon, dass das so ein Wettbewerb ist, der in den nächsten Jahren auch spannend bleibt. Also Dortmund ist ja eigentlich fast immer dabei. Ja. Leipzig eigentlich auch. Und dann hast du eigentlich gefühlt nachher einen Kampf um einen Platz zwischen 5, 6, 7 Teams. Das finde ich schon gut.
Ja, so fühlt sich's an. Ein bisschen mehr Ausgeglichenheit fände ich nicht schlecht. Ich meine, ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst, ist am Ende des Tages auch Latte, ne?
Und das ist halt das Unfaire, vergleich das mit der zweiten Liga. Was das für einen riesen Unterschied macht. Und deswegen sage ich ja immer, ja, in der Bundesliga wirst du für Platz 4 gefeiert. Hurra, wir spielen Champions League. Die größte Saison, die wir hatten aller Zeiten gefühlt. So, und alles ist super. Und in der zweiten Liga, wenn du Vierter wirst, hast du total versagt. Und wenn du Dritter wirst, steigst du zu 90% auch nicht auf. Also das ist schon, finde ich, da ein Ungleichgewicht, ne? So in der Wahrnehmung. Also am Ende wird jeder sagen, also wenn Stuttgart Vierter wird, die haben eine viel bessere Saison gespielt als der SC Paderborn. Nee, haben sie eigentlich gar nicht. Haben wahrscheinlich am Ende sogar weniger Punkte gemacht. Und trotzdem ist diese Wahrnehmung ganz anders. Die einen spielen Königsklasse und die anderen müssen den Jahr in der zweiten Liga weiterhin drehen. Und jeder wird sagen, ja gut, sind ja auch nur Vierter geworden, war ja auch schlecht. Das ist schon ein Stück weit unfair. Ich glaube, ich rede schon auf doppelter Geschwindigkeit, weil ich schon Angst habe, dass ich hier die Schnellantwortenrunde crashe, weil es sollten ja schnelle Antworten sein.
Das sind ja lange Antworten. Das schneide ich dann nochmal raus.
Ja, sehr gut.
Lass uns mal kurz nochmal auf die Champions League eingehen. Ich meine, es ist schon viel geschrieben und gesagt worden. Ich wundere mich aber immer noch über ein paar, sagen wir mal, Statements. Also, es gibt ja Stimmen, die sagen, dass der Bayern-Kader zu dünn gewesen wäre, jetzt am Wochenende im Doppelpass zum Beispiel. Da muss ich sagen, das sehe ich komplett anders. Ich meine, der Gnabry als einer der besten Bayern-Spieler der Saison hat sich eben verletzt. Das ist schon mal sehr unglücklich. Mit seiner Torgefahr wäre er sicher wichtig gewesen. Musiala ist natürlich bei weitem noch nicht bei 100%. Wahrscheinlich ist er noch nicht mal bei 90%, wenn man den so über den Platz laufen sieht. Das ist so ein bisschen wie der schwächere Zwillingsbruder vergangener Zeiten. Und im Rückspiel aus meiner Sicht alle außer Neuer nicht in Topform. Und geschweige denn, dass da mal irgendjemand einen Ausreißer hatte, aber die waren ja noch nicht mal in Normalform. Und dann gibt's halt so Tage. Dazu kommt dann noch die Schiedsrichterentscheidung. Also ich habe irgendwo im WhatsApp-Chat mit den Jungs geschrieben, ich weiß gar nicht in der wievielten Minute, irgendwie rund um die 30. oder so. Ich habe gesagt, das wird heute nichts, weil irgendwie, du hast gesehen, Olise, wenn der aufzieht und so und der nagelt das Ding in den Winkel, das hat er da, gab es auch so die ein, zwei Situationen, wo er das gemacht hat, dann streicht halt der Ball über den Balken und übers Tornetz oben. Bei Harry Kane, der ja immer genau weiß, was er macht, und wenn der sozusagen den Abwehrspieler tunnelt, ne, das macht er ja mit Absicht. Also der weiß, wie der Abwehrspieler vor ihm, wie er sich bewegt, schießt ihm durch die Beine irgendwie, schiebt den ins lange Eck. In dem Fall gegen Paris, Ball abgeblockt. Dann hast du diese Schiedsrichterentscheidung und so. Und dann weißt du irgendwann, Das ist ja so ein Gefühl, ganz komisch, ne? Denkst so, heute geht nichts. Entweder schießen heute kein Tor, aber das wird heute nichts. So. Und wir reden jetzt bei diesen ganzen Komponenten, ne? Gnabry verletzt, Musiala nicht fit, alle nicht in Form gewesen an dem Tag des Rückspiels, außer neuer Schiedsrichter, Fehlentscheidungen und zwar echt eine heftige. Also das alles sind ja Faktoren, die eigentlich eine größere Differenz als ein Tor ausmachen. Und wir reden jetzt hier am Ende des Tages über ein Tordifferenz zwischen Paris und Bayern. Deshalb, wie fällt dein Fazit zu dem Champions-League-Halbfinale aus? Klar, Paris verdient am Ende des Tages, aufgrund vor allen Dingen auch der zweiten Halbzeit im Rückspiel, die sind verdient weitergekommen. Das ist eine brutal starke Mannschaft. Die Art und Weise, wie die verteidigen, ist unfassbar. Kvaratskhelia, so ein geiler Spieler, weil das so ein Zocker ist, aber weil der halt einfach irgendwie so down to earth ist oder so, der hat nicht so diese Star-Allüren und der arbeitet, ich glaube, der war einer der laufstärksten, wenn nicht sogar der laufstärkste Spieler, unfassbarer Typ, also verdient weitergekommen, aber es hat halt einfach nicht gereicht und ich finde, das lag jetzt nicht zwangsläufig am Kader der Bayern. Wie fällt dein Champions-League-Fazit aus?
Also tatsächlich 99,9%ige Zustimmung. Ich habe es genauso gesehen wie du, witzigerweise auch WhatsApp mit meinen Freunden und mit meinen Jungs geschrieben beim Hinspiel. Als es 2-5 stand, habe ich gesagt, macht euch keine Sorgen, die Bayern ziehen das noch. Ich war mir bei 2-5 sicher, dass sie es machen und dass sie es gewinnen werden, auch in Summe, weil ich finde, dass die Bayern zu dem Zeitpunkt so eine Energie auf dem Platz hatten und einfach eine Wahnsinnsmentalität. Ich habe irgendwie sofort gespürt, dass noch unglaublich viel möglich ist und ich war mir vor dem Rückspiel sicher, nach dem 4-5 im Hinspiel, habe ich dann so ein bisschen bestätigt gefühlt. Ich war mir sicher, dass sie Paris schlagen im Rückspiel. Ich war mir nicht sicher, wie hoch. Ich war mir sicher, dass sie auf jeden Fall mit einem Tor gewinnen und es Verlängerung oder Elfmeterschießen oder beides geben wird. Und dann war es genau das, was du eben auch beschrieben hast. Es war der erste Ball. Es waren 7 Sekunden gespielt. Langer Ball von Neuer auf Kane. Kane springt dabei 4 Meter vom Fuß bei der Annahme am Mittelkreis. Er erobert ihn zurück und spielt einen Fehlpass. Und da habe ich schon gesagt, mal ganz kurz, das war ein komischer Start. Und so ging eigentlich die ersten 5 Minuten weiter. Bei Diaz in der ersten Halbzeit, glaube ich, 3 Stolperer gesehen. Bei Ulisse 2-3 Mal, dass er sich nicht getraut hat, ins 1-gegen-1 zu gehen und aufzuziehen. Hast das beim 0-1 sofort gesehen. Oh, Upa hat aber, glaube ich, einen schlechten Tag. Der fühlt sich da völlig überfordert. Und bis auf Neuer ist an dem Tag keiner rausgestochen. Und so war dann ganz schnell das Gefühl, wow, wo ist diese Energie aus dem Hinspiel geblieben? Und das würde ich nicht auf die Kaderbreite stellen oder schieben. Witzigerweise ist mein Empfinden seit Wochen so, dass Musiala leider, und das tut mir auch unglaublich leid, das sagen zu müssen, die Bayern schlechter macht. Das liegt gar nicht so sehr an Musiala per se, sondern es liegt daran, dass sie in der Saison, das habe ich bei Sky 90 und auch schon mal im Doppelpass gesagt, ich glaube, im Doppelpass wurde ich dann einmal sogar auch angegiftet von Effe, weil ich gesagt habe, nee, aber ich stehe zu meiner Meinung, dass ich finde, dass den Bayern auf der Zehnerposition ein Verbindungsspieler im Moment am besten tut, der Diaz und Ulisse quasi in Szene setzt. Du hast zwei so unglaublich starke Außen und du brauchst keinen Zehner, der dribbelt und der den Ball zu lange hält. Und Musiala ist einfach ein Zehner, der selber ins Dribbling geht und mit seinen Schlangenbewegungen da den Ball quasi zieht als Magnet. Und am stärksten sind die Bayern eigentlich, wenn sie die Neuen mit Kane besetzen und die beiden Flügel in Position kriegen. Und deshalb ist Musiala im Moment leider, das tut mir wirklich leid, weil wir auch eine WM vor der Tür haben, weil wir uns so wünschen würden, dass er wieder so ist wie früher, vor dieser Verletzung. Aber im Moment, finde ich, hilft er nicht. Und das hat man im Rückspiel, finde ich, auch gesehen. Er hatte, glaube ich, 3 gute Aktionen und die waren alle innerhalb von 30 Sekunden, so rund um den Pausenpfiff. Ne? Das waren die einzigen guten Aktionen von ihm. Und ansonsten war das leider sehr dünn.
Ich meine, das ist viel Kaffeesatzleserei, aber weil klar, wir sehen die nicht im Training. Ich bin auch kein professioneller Bundesliga-Trainer. Aber man hat schon das Gefühl, man sieht in den Zweikämpfen die Zurückhaltung manchmal. Also wenn ihm wirklich jemand dann mal auf die Knopf steigt, was bei der Verletzung auch, glaube ich, total nachvollziehbar ist. Ich glaube, du musst da einfach Stück für Stück Vertrauen wieder aufbauen. Aber auch das, was du gesagt hast, ne, im Hinblick auf die Zehner-Diskussion, ob er so der Richtige ist für die 10. Das, was du angesprochen hast, seine Dribblings und so weiter, ne, da auch 2-3 Leute auszuspielen. In der Vergangenheit hat das halt funktioniert. Im Moment funktioniert es halt nicht auf dem Niveau, auf dem es eben damals exzellent funktioniert hat. Und du wartest, also mir geht das als Fußballfan natürlich und wahrscheinlich ganz Deutschland so, dass du von Spiel zu Spiel eigentlich darauf wartest, dass der mal wieder so explodiert. Ne? Also dass so diese magischen Momente, dass er diese magischen Momente kreiert, die er in der Vergangenheit kreiert hat. Und an dem Punkt ist er halt noch nicht. Und jetzt gehen uns langsam ein bisschen die Spiele aus, um ihn da im Hinblick auf die WM mal hinzubringen. Ja? Und die Frage wird das möglich sein?
Ja, das war immer genauso mein Wunsch. Ich habe immer gedacht, hoffentlich kopiert Julian Nagelsmann viel von den Bayern und versucht quasi diese Olise- und Diaz-Position mit Wirtz und Musiala zu besetzen, dass die gar nicht auf der Doppel-10 spielen, sondern dass die eher weiter außen spielen, weil ich hab selten eine Mannschaft gesehen wie Bayern München in diesem Jahr, die mich so begeistert hat. Also der Fußball, der war so besonders, die Mannschaftsstruktur war so besonders, das Miteinander, diese Art, wie sie Fußball interpretiert haben und gespielt haben. Also die Bayern hätten mehr verdient am Ende als vielleicht nur einen Meistertitel. Stell dir vor, die verlieren das Pokalfinale. Dann wird jeder in 4 Wochen sagen, oh, die Saison ist aber nur lala so gewesen. Ne? Und also für mich bleibt trotzdem die Arbeit von Kompany und diese Mannschaft herausragend. Also ich habe mich selten besser unterhalten gefühlt bei Fußballspielen, ob im Stadion oder vor dem Fernseher, als von dieser Bayern-Mannschaft. Und deswegen hoffe ich, dass sich Julian bei all dem Ego, das er ja hat und bei all der Sachen, die er selber gerne reinbringt, viel an Kompany und den Bayern orientiert, weil ich glaube, dann kann es eine super WM werden.
Ja, nochmal zurückkommen zum Halbfinale. Jetzt feiert natürlich die ganze Fußballwelt und Fußball-Deutschland diese beiden Spiele im Halbfinale gegen Paris und haben dann bei dem 5-4 von dem gesprochen, von dem besten Spiel des Jahres oder vielleicht des Jahrzehnts oder das beste Spiel in der Champions League, was sie jemals gesehen haben, zumindest das beste Auswärtsspiel. Ich im Übrigen, im Gegensatz zu dir, als es 5-2 gefallen ist, habe ich gesagt, eigentlich vielleicht müssen sie ihre Taktik jetzt schon ein bisschen defensiver ausrichten, dass sie vielleicht dann noch durch einen Standard oder so das 3-5 machen, damit sie nicht mit 3-Toren-Differenz nach München fahren, weil das wäre zu viel gewesen. Ich hätte den Bayern auf jeden Fall zugetraut, dass sie 2 Tore ausgleichen, mindestens dann für die Verlängerung und dann in der Verlängerung zu Hause das Ding vielleicht noch biegen. Dass sie dann aber nochmal so zurückkommen und das 4-5 machen, Chapeau, hätte ich persönlich nicht mitgerechnet. Ich finde aber auch bei aller Lobhudelei zu dem Spiel, dass da im Hinspiel mehr drin gewesen wäre. Also müsste man mal einen Trainer befragen, aber taktisch gesehen, also für das Mittelfeld war ja auf beiden Seiten eigentlich nicht existent. Also und die Abstände, die es da zwischen teilweise Mittelfeld und den Abwehrreihen gab, die waren so groß, dass überhaupt so ein torreiches Spiel überhaupt möglich gewesen ist. Und es sind ja auch bei weitem nicht, ja bei Paris schon eher, aber auch die Bayern haben nicht alle Chancen, bei weitem nicht alle Chancen gemacht, die sie hatten. Und ich frage mich, ob das die richtige taktische Herangehensweise war im Auswärtsspiel bei Paris. Mir ist natürlich auch klar, dass Kompany immer so spielen lässt und das macht sie ja auch stark. Und das lieben wir alle. Also das, was du gesagt hast, ne, das macht so unfassbar viel Bock, den Bayern zuzuschauen, kommt ja durch die Spielweise zustande, dass sie eben Mann verteidigen, sehr hoch verteidigen und so weiter. Aber wenn du natürlich den schnellen Außen von Paris mit Dembélé, mit Kvaratskhelia, mit Doué und so, wenn du denen halt viel Platz einräumst, können sie halt ihre Geschwindigkeit ausspielen. Und ich bin mal gespannt, ob das Finale gegen Arsenal, also ich persönlich bin der Meinung, es wird ein ganz anderes Spiel, weil Arsenal ganz anders spielt. Und ich glaube,
Arsenal gewinnt übrigens, by the way. Ich glaube, dass Arsenal gewinnt. Ich glaube, die werden Meister und gewinnen die Champions League.
Jetzt nimmst du, genau, sehr gut. Ja, das wäre jetzt auch mein Hot-Take gewesen. Ich glaube, meine Prognose ist, das geht mit 1-1 in die Verlängerung und dann macht Arsenal das in der Verlängerung klar. Das ist meine Prognose. Wäre auch ganz nice, so für den neutralen Zuschauer. Aber ich glaube, Arsenal, was haben die in der Gruppenphase, haben die 4 oder 6 Gegentore kassiert, glaube ich, ne? In allen Spielen. Die haben eine ganz andere Herangehensweise als die Bayern. Nicht zwangsläufig attraktiver, aber das wird mal eine ganz neue Denksportaufgabe für Paris und Enrique, ne?
Absolut. Aber um mal zurückzugehen, also ich glaube auch, dass Arsenal das unterschätzteste Teammoment ist, weil ich auch immer nur höre, oh Paris, das war das vorgezogene Finale gegen die Bayern. Man darf nicht vergessen, dass Arsenal die Premier League gewinnt, also ziemlich sicher die Premier League gewinnt. Es sind noch 2 Spiele, 2 Siege und Arsenal ist zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder Meister.
Und die brechen jetzt gerade nicht ein, ne? Also nee, sie bleiben, nee. Die stabilisieren sich, glaube ich, sogar wieder.
Genau,
mit Saka kommt eher, zurück, Havertz ist
eher,
zurückgekommen.
Es ist eher das Tal überwunden, ist auch mein Gefühl. Und letzte Meisterschaft der Gunners war 2004 noch mit Jens Lehmann. Also das ist wirklich ewig lange her. Deswegen glaube ich, dass Arsenal eine Chance hat im Finale gegen Paris. Und was Kompany angeht, ich tue mich einfach unheimlich schwer. Also ich glaube, ich bin auch ein kritischer Geist und versuche auch oft den Finger in die Wunde zu legen, was dann manchen Fans manchmal nicht gefällt, dass ich zu kritisch nachfrage und nicht alles abfeiere, was auf dem Rasen passiert. Bei den Bayern tue ich mich in der Saison echt schwer, weil ich finde, dass sie wirklich herausragend Fußball gespielt haben und dass Kompany mit seiner ganzen Art, wie er auch Niederlagen akzeptiert, wie er im Spiel coacht, wie er erklärt, warum er A spielen lässt und nicht B.
Diese Unaufgeregtheit, ne?
Also
die ist irgendwie
ist
so
Wahnsinn. Es ist magisch, finde ich fast. Also er hat eine Aura und er kam irgendwie als D-Lösung oder als Absteiger von einem Premier League-Team, vom FC Burnley zu Bayern München. Keiner hatte ihn auf dem Radar. Man hätte sich gewünscht, dass man Nagelsmann noch zurückholen kann. Es gab irgendwie 1000 Konstellationen, die alle im Bayern-Kosmos vorher durchgespielt wurden, bevor man auf Kompanie gekommen ist und das wirklich dingfest gemacht hat. Also ich finde, der hat einfach so einen herausragenden Job gemacht. Es hat so Spaß gemacht, die Bayern Fußballspiele zu sehen. Und ich bin wirklich kein Bayern-Fan. Deswegen würde ich mir nicht anmaßen, die Taktik zu kritisieren.
Was bist du denn für ein Fan? Also Paderborn ist klar, musste, ne? Haben wir schon vorhin so ein bisschen rausgehört.
Bei mir ist die Geschichte ja tatsächlich so, dass mein Papa Fußballtrainer war und mehrere Cheftrainerstationen hatte und ich natürlich als Kind immer so mitgelitten und mitgefiebert habe, weil es ja bedeutete, wenn Papa dreimal verlor, dann mussten wir den Standort und die Stadt verlassen. So, dass natürlich ich immer total an den Verein von Papa hing. Also es war Greuther Fürth, VfB Lübeck, SC Paderborn tatsächlich hat er auch trainiert, VfL Wolfsburg. Also das war in den 90er Jahren, wo ich halt meine Teenagerzeit hatte, dass ich eigentlich nicht mehr Fan bin, weil diesen Stress, diese unfassbare Anspannung, die du miterlebst, wenn du irgendwie Trainersohn bist an Spieltagen. Ich habe zu Hause vorm Videotext gesessen früher und habe dann immer mit einem Finger sozusagen zugehalten, wie viele Tore die anderen gemacht haben. Wenn die nur 0 oder 1 hatten, dachte ich schon mal, yes, okay, eine gute Chance,
aber
nicht verloren.
Zumindest schon mal geworden.
Ja, genau. So, und deswegen, also es war wirklich eine tolle Kindheit, aber auch unglaublich stressbeladen und ich fand das immer furchtbar, wenn Papa verloren hat, weil das eben auch Impact auf die ganze Familie hatte und auf das ganze Zukunftsszenario, müssen wir umziehen und so weiter und so fort. Deshalb, ich bin überhaupt kein Fan von einer Mannschaft. Also ich empfinde Krass. Das einfach nicht mehr, was ich früher empfunden habe, sozusagen als unbeteiligter Zuschauer. Ich habe tatsächlich genau eine Konstellation, wo ich wirklich zum Fan werde. Und das ist WM oder EM. Also sobald Deutschland dann spielt, da fühle ich eine totale Verbundenheit, auch weil natürlich meine schönste Zeit irgendwie WM 2006 als Student an der Sporthochschule in Köln mit irgendwie England gegen Schweden in Köln-Müngersdorf und mit diesem Sommermärchen und mit all dem, was dazugehörte, bei mir irgendwie so eine tiefe Romantik in mir so herbeiführt, dass ich eigentlich sobald irgendwie Turniermodus ist, schalte ich auf Fan, dann ziehe ich mir eine Deutschlandkappe auf und ein Trikot an und dann fieber ich total mit. Aber das ist tatsächlich das einzige Szenario, das es bei mir gibt. Also ich habe für Vereinsfußball, bin ich, das mag Vorteil oder Nachteil sein, da werden einige sagen, das ist aber langweilig. Ich habe wirklich null Fangeist für einen Club oder für ein Team. Also
das ist
neutral.
Krass, weil ich das nicht von Leuten kenne, die den Sport so lieben eigentlich. Also und du hast ja meistens doch noch irgendwie so einen emotionalen Anker, warum du für ein bestimmtes Team dann irgendwie dich mal entschieden hast. Oder das geschieht ja ganz unbewusst. Bei mir war das irgendwie in den 80er Jahren Pierre Lebarski, Toni Schumacher, 1. FC Köln. So, das waren so meine Helden. Ja, irgendwie 82, 86. Da war ich so 6 Jahre und 10. Und seitdem hat mich das nie mehr losgelassen. Es wäre einfacher gewesen, sich für einen anderen Club zu entscheiden, wenn man sich so die letzten 20 Jahre anschaut. Aber
sowas, mein Papa war Nachwuchskoordinator beim 1. FC Köln 1989, quasi geholt von Christoph Daum und Roland Koch. Ich war jeden Tag am Geißbockheim und habe, glaube ich, 836 Autogrammkarten von Bodo Ilgner, Pierre Lebarski gehabt. Ich habe alle Trikots gehabt mit Daimon und Samsung drauf. Also ich hatte
so, was ist los mit dir, dass es da nicht Klick gemacht hat? Das ist ja,
Es hätte ja Klick machen können, aber Papa wurde dann Trainer beim VfL Wolfsburg, Cheftrainer. Und dann bist du natürlich als 7-Jähriger am nächsten Tag bist du natürlich im VW-Trikot unterwegs und willst irgendwie Roy Präger und Holger Beiwatz hinten drauf haben. So, und das meine ich damit.
Wollen kann da keine Rede sein.
Nein,
sag ich
doch,
jetzt
du
mal
hast
so
eine andere Beziehung, weil du bist natürlich total involviert in das, was dein Papa macht. Und bist natürlich total Fan, weil du weißt, so ich durfte ja als Kind mit in die Kabine und so weiter. Ne? Also ich war spannend. Im Geißbockheim irgendwie, keine Ahnung, mit Pablo Thiam, der hat mich jeden Tag nach dem Training mit in die Cheftrainerkabine genommen.
Oh, Pablo Thiam, sensationelles Spiel gegen Bayern München gemacht. 3-1 ist es ausgegangen. Ich weiß, ich komm aufs Jahr nicht mehr.
Ich war irgendwann im Müngersdorfer Stadion. Ich glaube, Halbfinale UEFA Cup gegen Juventus Turin oder so. Habe ich noch mitverfolgt. Da war ich ein ganz kleiner Stöpsel und ich glaube auch mal ein 4-0 gegen die Bayern mit Doppelpack Ralf Sturm, meine ich. Habe ich auch gesehen, mit Maurice Banach damals noch. Das war für mich einer der traurigsten Momente meines Lebens, weil ich habe das Geißbock-Echo früher mir immer geholt aus der Geschäftsstelle, das lag immer aus. Und plötzlich war hinter Maurice Banach war dieses Kreuz eingezeichnet. Und ich habe das nicht verstanden als Kind. Aber warum, ja. Warum hat der jetzt dieses Symbol dahinter? Und Papa hat mir halt, und Mama hat mir oft erklärt, der ist leider verstorben. Und ich konnte das als 7-Jähriger einfach damals nicht glauben. Also ich war immer der Meinung, okay, nächsten Samstag spielt er doch wieder für den FC.
Ja.
Und das war ganz dramatisch.
Ja, für viele ist das so ein bisschen der Moment gewesen und sozusagen der Beginn des Niedergangs des ersten FC Kölns.
Okay, ich kenne es auch, wenn du das so sagst. Also wenn das also, sozusagen...
Wobei, wir sind ja jetzt glücklicherweise wieder in einer etwas anderen Situation, wir haben uns die Klasse gehalten. Also es geht bergauf, die wirtschaftliche Situation hat sich verbessert, aber damals war das tatsächlich so. Also das ist irgendwie ganz komisch, das ist vielleicht auch ein bisschen zu pathetisch, aber man so gefühlt begann damit alles. Also alles Schlechte der letzten, krass, weiß ja. ich nicht, Dekaden.
Da kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn du das sagst. Das finde ich, das hat mich als Kind damals so berührt und ich fand das so wenig zu greifen und zu verstehen, dass der einfach nicht mehr das Trikot am Samstag trägt. Das war ja das Samsung-Trikot mit diesem roten, das war so halb und das hatte so, war aber so in sich so, ich kann es nicht beschreiben, weil es nicht durchgängige Streifen waren. Samsung drauf, ein Jahr danach kam Pepsi. Also ich will damit nur sagen, ich war total Köln, solange Papa da involviert war. Und dann ging es halt weiter. Dann Papa nach Wolfsburg gegangen, dann war ich Wolfsburg-Fan. Dann ging es immer so VfB Lübeck, da war ich Lübeck-Fan. Dann ging es zu Greuther Fürth, da war ich Greuther Fürth-Fan. So, und das hat nichts damit zu tun, dass ich sozusagen meine Fankultur den Vereinen angepasst habe, die gerade Erfolg haben, sondern weil ich einfach wusste,
nee, das waren die falschen Namen dafür.
Ich bin Papa-Fan quasi und ich will, dass wir als Familie maximal irgendwie eine schöne Zeit haben, dass wir einen Vater zu Hause haben, der gute Laune hat montags und der nicht in 3 Wochen rausgeschmissen wird und ich muss meinen 3 besten Freunden in der Schule sagen, so, wir ziehen da nächste Woche weg leider. Ne? Das war sozusagen mit ganz viel Eigeninteresse verbunden, wie man halt so als Kind tickt. So, erklär das einem 7-, 8-, 9-Jährigen mal, so, wie das halt ist. Aber danach habe ich halt nie wieder dieses Gefühl zu einem Verein entwickelt, was ich damals gefühlt habe, wenn Papa quasi der Cheftrainer des Clubs war.
Dann schauen wir mal, um jetzt eine Überleitung aus der Hölle zu nutzen, wer am 23.05. gute Laune haben wird, spät abends, da steht nämlich das DFB-Pokalfinale an. Und da stellt sich natürlich die Frage, schießen sich die Bayern mit Wut im Bauch zum Double, weil sie das Halbfinale gegen Paris verloren haben und sind zu dominant für alle restlichen Bundesliga-Teams? Oder ist halt doch alles möglich, weil es nur ein Finalspiel ist und vielleicht auch, weil die Bayern, also wahrscheinlich ist er Wunschvater des Gedankens, vor allen Dingen bei allen Stuttgart-Fans, aber vielleicht auch, weil die Bayern ihren Rhythmus ein bisschen verloren haben, wenn man jetzt das Wolfsburg-Spiel sieht, wenn man jetzt natürlich das Paris-Spiel sieht oder
auch
man kann da natürlich viel reininterpretieren. Ne?
Aber da bist du auch wieder, finde ich, komplett richtig. Also deswegen, das würde ich fast sagen, ist der Vorteil für Stuttgart. Die kennen jetzt halt seit Wochen quasi diesen Druck, eigentlich in der Bundesliga performen zu müssen, gewinnen zu müssen. Das Hoffenheim-Spiel war gefühlt ein Endspiel, jetzt Frankfurt wird ein Endspiel und danach hast du wieder ein Endspiel. Und die Bayern haben halt genau das quasi verloren, weil die Meisterschaft ist seit Februar oder März entschieden und du hast da nicht mehr diese ganz wichtigen Spiele. Du hast den Rhythmus verloren, du gibst unglaublich vielen Spielern aus der zweiten Reihe Spielzeit. Du willst auch nicht, dass sich jemand verletzt dann für Real Madrid oder für Paris, aber es ist genau das, dass die Bayern am Ende, und das wissen sie ja auch, daran gemessen werden, dass sie das Pokalfinale gewinnen müssen. Wird es keine Doublesaison, wird jeder sagen, das war aber nichts. So. Und das nach der Saison, das wäre brutal. Und ich glaube, dass du halt auf den VfB Stuttgart treffen wirst, wenn er die Champions League erreicht und dieses erste Ligafinale quasi für sich entscheidet, der unglaublich gerade so, sage ich mal, im Saft ist, der unglaublich weiß, wie man Drucksituationen meistert, der unglaublich präpariert ist für so ein Do-or-Die-Spiel. Und die Bayern könnten halt so ein bisschen, ja, da ist so ein bisschen dieser Spannungsfaden gerissen, sage ich mal, ne? Deswegen, ich glaube, dass die Bayern gewinnen, aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer und ich würde sagen, es ist alles andere als ein 90-10-Spiel. Ich würde es so bei 55-45 anordnen.
Okay.
Pro Bayern, also ein knappes Ding. Ich sehe die Bayern ein bisschen vorne. Genau, wir werden an dem Tag mit 2 Reportern vor Ort sein mit Sky. Also Patrick Wasserzieher macht die Bayern-Interviews, ich mache die Stuttgart-Interviews. Mal gucken, cool. Wie es ausgeht. Also ja.
Mal gucken, wer die besser gelaunten.
Ich wollte es nicht sagen. Mal gucken, wer nachher die Sieger interviewt und wer die Tränen trocknen muss. Aber das ist ja auch Teil des Jobs.
Ja, also auf jeden Fall mal eine zweite Robe mitnehmen, wenn es dann die Dusche gibt bei deinen Gesprächspartnern. Dann musst du vorbereitet sein. Ne?
Absolut, ja.
Also hoffen wir mal auf ein offensiv Spektakel. Ich meine, das sind zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften. Ich hoffe einfach auch auf ein spannendes Spiel. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn es irgendwie zur Halbzeit 3-0 für irgendeine Mannschaft steht, insbesondere für die Bayern. Und gegen die Bayern heißt es dann oft immer noch nicht so viel, aber ja, ein schön spannendes Spiel wäre cool. Und ja, Offensivspektakel hoffen wir uns natürlich auch bei der Weltmeisterschaft.
Ja, Leute, ihr habt es gemerkt, wir sind ordentlich ins Schwadronieren gekommen mit Yannick. Wir wollten die Weltmeisterschaft natürlich nicht zu kurz kommen lassen, weil es ein großer Schwerpunkt war in unserem Pod. Und deshalb habe ich mich entschlossen, daraus zwei Teile zu schneiden. Den einen zur Bundesliga, zweiten Liga, zum DFB-Pokal, zum Euroleague-Finale, zum Champions League. Finale und Halbfinale, den bekommt ihr zuerst und anschließend wird kurze Zeit später der zweite Teil hochgeladen. Also stay tuned, Leute, ist ein Doubleheader. Viel Spaß beim Reinhören und natürlich gerne weiterempfehlen und liken und abonnieren. Ihr kennt das Spielchen. Vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.